Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anstiften, dem Podcast der Berliner Stiftungswoche. In der letzten Folge hat Anna Dovgopol, sie ist Programmkoordinatorin für Gender Democracy, Women's Rights und LGBT Rights der Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew, über die Rolle der Frau und die Entwicklung der Zivilgesellschaft in der Ukraine gesprochen. Am Ende ihres Berichts stand ein Appell an die internationalen Organisationen, die in den letzten Jahren erfolgreiche Projekte und Programme zur Bildung einer starken Zivilgesellschaft etabliert haben. Einige haben ihre Programme in humanitäre Hilfen umdeklariert. Das ist unbedingt notwendig. Es muss aber auch jetzt schon an die Zukunft gedacht und für die Zeit nach dem Krieg eine Perspektive geschaffen werden. Die Zivilgesellschaft braucht die Aussicht, mit der Entwicklung nicht wieder von Null starten zu müssen. Ich habe in der heutigen Sendung Frau Dr. Helga Lukuscha zu Gast. Sie ist die Vorsitzende der ERF Berlin, der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft. Herzlich willkommen, Frau Dr. Lukuscha. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, auch meinerseits herzliches Willkommen und danke für die Einladung.
Ein großes Themenfeld, dem sich die ERF in ihrer Arbeit widmet, ist mit den Begriffen Demokratie und Partizipation überschrieben. Im August letzten Jahres wurde der Startschuss für das Projekt Gemeinsam für Demokratie gegeben, das mit Kommunalpolitikerinnen und frauenpolitisch engagierten Frauen in der Ostukraine durchgeführt werden sollte. Und dann kam alles anders, womit in der Form natürlich niemand rechnen konnte. Aber der Reihe nach, was waren und sind sicherlich immer noch die Ziele des Projekts Gemeinsam für Demokratie, das Sie ja mit der Konrad-Adenauer-Stiftung durchführen?
Ja, unsere Ziele waren und sind, das ist völlig richtig, wir wollen sie natürlich auch weiterverfolgen, die Vernetzung, der Austausch und ja, das Empowerment von Frauen in der Kommunalpolitik in der Ostukraine oder solchen Frauen, die sich vielleicht für dieses Amt interessieren. Und dazu muss man wissen, dass die ERF Berlin seit vielen Jahren hier in Deutschland, in der Bundesrepublik, zu dem Thema arbeitet. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Bundesfamilien- und Frauenministerium ein parteiübergreifendes Kolleg für Frauen in der Kommunalpolitik gegründet, das Helene-Weber-Kolleg. Es gibt auch einen Preis für Kommunalpolitikerinnen in Deutschland, den Helene-Weber-Preis. Und vor diesem Hintergrund fanden wir es ganz fantastisch, als uns die Konrad-Adenauer-Stiftung, die eben vor anderthalb Jahren ein zweites Büro in der Ostukraine, in Charkiw, eröffnet hat, gefragt hat, ob wir uns da ein gemeinsames Projekt vorstellen können. Und das eine Ziel ist, wie gesagt, die Arbeit vor Ort. Das andere war aber auch ganz klar, den Austausch zwischen den Politikerinnen und Aktivistinnen in der Ostukraine und eben bei uns in Deutschland auch zu befördern, uns über gute Praktiken auszutauschen, ja, auch voneinander zu lernen und zu erfahren. Denn mein Eindruck war, und ja gut, das hat sich jetzt vielleicht durch diese schrecklichen Ereignisse seit dem 24. Februar etwas verändert, aber davor hatte ich den Eindruck, dass doch die Situation in der Ukraine und auch in der Ostukraine einer breiteren Bevölkerung in Deutschland gar nicht so bekannt ist. Und ja, vor diesem Hintergrund haben wir das Programm gestartet.
Das ist ganz richtig. Tatsächlich ist die Ukraine und gerade auch die einzelnen Teile in der Ukraine hier gar nicht so im Blickfeld von der Aufmerksamkeit.
Ja, wie gesagt, seit dem 24. Februar hat sich das nochmal enorm verändert. Und die Ortsnamen, die man jetzt hört, Charkiw eben, ja, oder auch Saporischschja, Dnipro, Kramatorsk, diese Orte haben wir eben auch vor Ort besucht im letzten Herbst. Und ich darf sagen, das war für mich eine wirklich sehr, sehr eindrucksvolle Reise, die auch mein eigenes Wissen und meine Anschauung über die Ukraine, speziell die Ostukraine, ganz enorm erweitert hat. Also insofern kann ich nur sagen, solche Austauschprojekte sind einfach enorm wichtig, auch wenn wir uns über das Netz, die sozialen Medien, über alles informieren können. Aber ich finde, der persönliche Augenschein, der persönliche Austausch ist doch etwas ganz Besonderes und etwas ganz besonders Wertvolles.
Das ist mit Sicherheit so. Sie haben es gerade schon angesprochen, in Vorbereitung auf das Projekt waren Sie letzten Oktober, hatten Sie mir vorhin erzählt, eine sehr intensive, lange Woche in der Ostukraine und in der Ukraine unterwegs. Was hatten Sie da für einen Eindruck von der organisierten Zivilgesellschaft? Wie hat sich die dort in den letzten Jahren entwickelt? Was war Ihr Eindruck?
Also mein Eindruck, ich kann es ja nicht zu der Zeit vor 2014, 15 vergleichen, aber mein Eindruck war alles in allem ein sehr, sehr positiver. Wir hatten ja einen Schwerpunkt auf Frauenorganisationen, mit denen wir uns getroffen haben und oder eben auch kommunalpolitisch aktiven Frauen. Und ich war schon wirklich sehr positiv von all den Gesprächen angetan, mit wie viel Engagement die Frauen bei der Sache sind. Wir hatten intensive Gespräche, was auch in der Ostukraine noch und Ukraine insgesamt in puncto Gleichstellung zu tun ist. Also solche Themen wie gleiche Bezahlung, ein gutes, bezahlbares Angebot an Kinderbetreuung oder auch der Mangel an Frauen in Führungspositionen. Das hat die Frauen umgetrieben, aber das treibt uns ja hier in Deutschland ganz genauso um. Das ist ja auch eine der, gehören ja auch zu den Anliegen der ERF, hier voranzukommen. Also da war sehr viel Engagement da, Kenntnis, aber auch Bereitschaft, sich zu engagieren. Und was auch sehr deutlich wurde, wie gesagt, wir waren ja in der Ostukraine, gerade Kramatorsk und Slowjansk sind ja sehr dicht an der sogenannten Kontaktlinie, also an der, ja, ist ja ein bisschen ein Euphemismus, eben an dieser umkämpften Grenze zu den von Separatisten gesetzten Gebieten Donetsk und Luhansk. Und da war auch ein ganz großes Thema Betreuung der Binnenflüchtlinge. Die Ukraine hatte ja schon vor dem Februar, vor dem 24. Februar, über 1 Million Binnenflüchtlinge zu versorgen, darunter eben auch viele Frauen und Kinder. Auch dort schon sehr viel traumatisierte Personen. Und mein Eindruck war, dass da gerade die Frauenorganisationen mit sehr viel Engagement bei der Sache sind. Oder ein anderes Beispiel, in Dnipro haben wir mit Irina Kritzai gesprochen. Sie ist von Haus aus Juristin und arbeitet an der dortigen Universität, war aber eine Weile auch in der Verwaltung von Dnipro tätig. Dnipro ist eine große Stadt, war früher ein Zentrum auch der sowjetischen Luft- und Raumfahrtindustrie und Waffenindustrie. Und sie hat dort eben in der sozusagen Oblastverwaltung, in der Bezirksverwaltung gearbeitet. Und sie erzählte uns, dass sie sich eben auch ganz besonders nochmal eingesetzt hat, auch für den Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt. Auch das ist ein ganz großes Thema in der Ukraine und spezifisch auch in der Ostukraine, weil ja auch traumatisierte Männer mit Gewalterfahrung diese Gewalt ja oft leider auch weitergeben. Also das waren sehr intensive, sehr gute Gespräche mit etwas Abstand würde ich sagen, wenn ich mir das jetzt alles noch mal so ein bisschen Revue passieren lasse und auch jetzt die Entwicklungen und wir sind mit unseren, wir haben dann 4 sogenannte Projektpartnerinnen aus diesen vielen, vielen Gesprächen herauskristallisiert, mit denen wir gesagt haben, wir machen dann eben das Projekt weiter. Wir sind ja mit denen immer noch in Kontakt und die erzählen uns, dass jetzt die Ukraine noch mal auf eine ganz andere Art zusammenwächst, natürlich unter diesem schrecklichen Krieg und die Leute unglaublich füreinander einstehen und zusammenhalten. Und vermutlich ist wirklich schon seit 2014, 15 mit dem Maidan so etwas passiert, wo die Menschen gelernt haben, wir können uns selbst organisieren, wir können auf die Straße gehen, wir können uns einsetzen, ja. Das ist ganz vergleichbar zu hier, wir als Zivilgesellschaft sind machtvoll und machtlos zugleich. Ja? Das ist ja immer das Spannungsfeld. Aber das ist sicher ein großer, großer Fortschritt gewesen zu den 2000er Jahren oder unmittelbar vielleicht auch in den 90er Jahren nach der Unabhängigkeit.
Das ist auch tatsächlich genau das, was Anna Dovgopol mir letzte Woche bestätigt hat. Also was sie auch so berichtet hat, dass tatsächlich nach 2014, nach der Revolution der Würde, nach dem Euromaidan, sich da die Zivilgesellschaft so richtig organisiert hat und quasi einen richtigen Aufschwung erlebt hat. Und man natürlich in erster Linie erstmal nicht wusste, wie organisieren wir uns jetzt richtig, hat sich natürlich die westlicheren Länder als Vorbild genommen. Und aber da wirklich in ja vergleichsweise wenigen Jahren eine ganz, ganz große Entwicklung genommen.
Ja, also wie gesagt, war unser Eindruck auch. Aber es waren eben auch so viele ja besondere Begegnungen. Ich möchte nur ein Beispiel erwähnen. Wir waren eben in Slowjansk in einem zivilgesellschaftlichen Zentrum, Trukarnia, eine ehemalige Druckerei, auch mit verschiedenen Mitteln, auch der EU und anderen und des Auswärtigen Amtes, glaube ich, finanziert. Und die beschäftigen sich nicht nur mit Frauenrechten, aber auch. Und wir waren dort eben zu Gast und haben uns ausgetauscht, damals aber auch stark unter Corona-Beschränkungen. Also ein Teil der zugeschalteten Frauen war eben zugeschaltet, digital anwesend, ein anderer Teil war da mit Maske und so weiter, weil die Corona war auch nochmal ein großes Problem in der Ukraine. Das ist jetzt ein bisschen in Vergessenheit geraten. Naja, kurzum, taperte dann plötzlich so ein älterer Mann durch die Räume und brummelte da vor sich hin und machte sich an den Fenstern zu schaffen. Und ich war so ein bisschen irritiert und so. Und dann sagte unsere Dame, die Kollegin, die uns da eingeladen hatte, die da ja, ach, das ist unser Hausmeister. Der ist, erzählte sie dann so, ja, der hat so ein bisschen so einen Schaden davon getragen, weil 2014 war eben Sloviansk von den Separatisten besetzt. Und er war in einem Folterkeller und hat das alles schwer verkraftet. Ja. Und da haben wir so ein bisschen den Atem angehalten. Ja. Und sie hat uns dann durch Sloviansk geführt und wir haben auch noch die Einschusslöcher gesehen von dem Krieg 2014-15. Wir haben etwas außerhalb, das ist vielleicht so 30.000, 40.000 Einwohner, eine Klinik gesehen, die auch beschossen wurde. Die ist nur teilweise instand gesetzt worden seitdem. Ja, und ich habe keine Nachrichten aus der Region. Die Daria ist tatsächlich jetzt auch hier nach Deutschland geflohen und ich möchte mir nicht ausmalen, was da jetzt los ist.
Das kann man sich wahrscheinlich auch gar nicht ausmalen, wenn man es nicht wahrhaftig erlebt hat. Tatsächlich hat auch die Anna Dovgopol mir letzte Woche noch erzählt, weil sie das Thema Traumatisierung und Traumata ansprechen, dass auch die Versorgung und die Nachsorge von Veteraninnen und Veteranen auch nach 2014 ein großes Thema war und man da aber noch nicht besonders weitergekommen ist, wie vor allem auch Veteraninnen entschädigt werden, die sich ja doch auch, die Ukraine hat ja einen hohen Frauenanteil in der eigenen Armee.
Richtig. Richtig. Ja, also auch das kann ich bestätigen. Auch das war in den verschiedensten Gesprächen immer wieder Thema. Und mein Eindruck war tatsächlich, gut, wir haben ja jetzt auch als Frauenorganisation hauptsächlich mit Frauenorganisationen gesprochen, aber die Frauen leisten einfach eben auch unglaublich viel. Die haben natürlich noch Familie, die haben ihre bürgerlichen Berufe, sind zivilgesellschaftlich organisiert. Und das sagten sie auch so, ja, aber wir Frauen sind noch so ungefähr aus Sowjetzeiten gewöhnt, alles zu stemmen, ja. Also in so einer Mischung aus, man könnte uns auch mehr helfen und unterstützen, aber auch einem gewissen Stolz. Und ich glaube, diesen Stolz, diese Würde, dass man dieses Land doch miteinander aufbauen will, das oder aufgebaut hat, das hilft ihnen, glaube ich, jetzt hoffe ich sehr, diese furchtbare Zeit auch miteinander durchzustehen.
Ich habe eine Frage zu der ukrainischen Gesellschaft, also nicht unbedingt zu der organisierten Zivilgesellschaft. Hatten Sie da den Eindruck, dass die sich auch so offen entwickelt hat wie die Zivilgesellschaft? Also Sie haben gerade angesprochen, dass wenn man mit den Frauen auch gesprochen hat, dass immer noch im Hinterkopf mitschwingt, naja, wir sind ja alle aus der Sowjetunion sozialisiert und eigentlich sind wir es gewöhnt, diese Doppel- oder Dreifachbelastung heutzutage zu tragen. Aber ein bisschen mehr Hilfe wäre schon ganz schön. Also was haben Sie für einen Eindruck von der Gesellschaft an sich gehabt?
Ja, das ist natürlich, wenn man so einige Tage dort ist natürlich auch viele Gespräche geführt hat. Ich habe auch viel gelesen dann jetzt zur Ukraine, auch Literatur. Das finde ich immer auch einen guten Zugang. Sagen wir so, Kharkiv hat mich sehr, sehr beeindruckt. Das ist einfach auch so eine besondere Stadt. Übrigens fand ich mit viel Ähnlichkeit zu Berlin, weil wir ja in Berlin auch post-sowjetische Architektur haben und eben eine geteilte Stadt waren und. Und eben auch Berlin auch eine östliche Stadt ist. Ja, das fiel mir nochmal sehr, sehr auf. Und ich mag eben Städte, in denen man ihre Geschichte auch ansieht. Das sieht man in Kharkiv natürlich auch. Aber ich fand es eine sehr lebendige, sehr angenehme Stadt. Also wir haben dann auch Spaziergänge natürlich gemacht durch den Kulturpark dort. Also es war einfach wunderschön. Ach so, und dann hatten wir in Kharkiv auch Also ich kann da nur sagen, ich habe mich da unglaublich wohlgefühlt. Es gibt wunderschöne Restaurants, Cafés, Bistros in allen Preisklassen und Geschmacksrichtungen. Und also wie gesagt, ich habe mich da unglaublich wohlgefühlt. So ein alter Kulturpalast ist wohl der Keller umfunktioniert worden zum Partykeller. Also da laufen dann, was weiß ich auch, die Club-Sounds. Und ja, also ich glaube, das ist auch sehr, sehr viele Studierende. Charkiw hat ja sehr viele auch technische Universitäten und Hochschulen und also sehr, sehr lebendig. Also ich habe mich dort unglaublich wohl gefühlt. Und was vielleicht auch noch für Charkiw so eine kleine Anekdote: Wir waren tatsächlich in dem, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das einzige, aber jeweils in Charkiw und Umgebung ist es das einzige sogenannte Gendermuseum. Und das war in einer Erdgeschosswohnung, vielleicht so, was weiß ich, 100, 120 Quadratmeter, auch ein bisschen in so einem Wohnblock. Eine ganz tolle Frau hat es gemacht mit ganz wenigen Mitteln, aber unglaublich gut. Also Geschichte der Ukraine und der ukrainischen Frauen in allen Facetten. Und sie hat mit so einfachen Mitteln gearbeitet. Also es gab zum Beispiel einen Korb mit Stöckelschuhen. Ja, und also so richtigen High Heels, also ein Stöckelschuh ist ein Euphemismus, es waren brutale High Heels und ziemlich groß. Und wir haben gesagt, ja, was machst du mit dem Korb da? Dann sagte sie, ja, sie hat öfters auch Besuch von Männern und auch zum Teil Hochrangigeren. Und die bittet sie dann, und dann fragt sie die immer, mögen Sie Stöckelschuhe an Frauen? Oh ja, schick und so sexy. Ja, und dann sagt sie, steigen Sie doch da mal rein. Und dann hat sie da Größe, was weiß ich, 41, 42 High Heels. Naja, und die Männer stehen dann da so ein bisschen
Ganz wackelig.
ganz wackelig und versuchen zu posieren. Also ein Korb von ausrangierten High Heels und sie macht da draus eine kleine Performance und öffnet vielen Männern die Augen. Ja, klar können High Heels toll aussehen, aber sie sind halt oft auch herzlich unbequem. Also das fand ich, also das Museum war ganz, ganz toll. Und dann ging es einmal darum, wie durchbrechen wir die gläserne Decke? Und da gab es tatsächlich dann einen Film, wo man Klopfen hört, erst so ein leises Klopfen und dann wird es halt immer lauter, dass man die Glassplitter hört. Also das sind jetzt nur so Beispiele, auch für die Kreativität. Also vielleicht kann man es etwas jetzt im übertragenen Sinne nehmen. Für die Kreativität einer Gesellschaft, die vielleicht auch nicht unendlich viele materielle Mittel zur Verfügung hat, aber dann ja mit einem gewissen Geist und Esprit die Dinge eben anpackt.
Das ist ein sehr schöner Bericht auch zu der Offenheit, die in der Gesellschaft ja da ist. Und wenn Sie sagen, so eine kleine Performance, ne, ich meine, die Männer könnten auch sagen, nee, auf gar keinen Fall probiere ich hier so einen Schuh an. Aber wenn das dann doch funktioniert, steht das ja auch quasi
Ja, und sie erzählt auch, sie
sinnbildlich.
hat recht viele Schulklassen da, auch eben mit Jungs und berichtet dann eben darüber und so. Also das fand ich eine ganz tolle Einrichtung.
Das klingt sehr gut. Ich würde noch mal ganz kurz auf das Projekt Gemeinsam für Demokratie zurückkommen wollen. Sie haben gesagt, dieses Projekt ist natürlich in gemeinsamer Arbeit mit den örtlichen Kommunalpolitikerinnen zustande gekommen und sollte da auch auf dieser Ebene arbeiten und wirken. Welchen Rang belegt die Ukraine momentan, wenn wir vergleichen wollen, wie viele weibliche Kommunalpolitikerinnen oder BürgermeisterInnen es gibt?
Also spezifisch bei der Kommunalpolitik belegt die Ukraine gar nicht so einen schlechten Rang. Da sind sie nämlich deutlich besser als die Zahlen in Deutschland. Wir haben ja in Deutschland im Durchschnitt 27% und in der Ukraine sind es in den Stadtparlamenten, also in den Städten 30% und in den Gemeinderäten sogar 42%. Das hat damit zu tun, dass auch eine Reform eingeführt wurde oder Selenskyj stärker, also das Land zu dezentralisieren und eben die örtlichen Gebietskörperschaften zu stärken. Und in dem Zuge wurde eben auch ein Gesetz erlassen, das Quoten vorsieht auf den Kandidateninnenlisten von 40% für jedes Geschlecht. Haben wir in Deutschland nicht, überhaupt kein bisschen. Das fand ich auch sehr bemerkenswert. Allerdings, auch das wurde uns in vielen Gesprächen bestätigt, aber das kennen wir, solche Themen kennen wir auch aus Deutschland und aus vielen anderen Ländern. Es gilt eben für die Listenaufstellung. Und es ist so, dass oft Frauen, wenn sie gewählt werden, dann mehr oder minder höflich gebeten werden, doch wieder zurückzutreten und einem Mann den Platz zu lassen. Oder wenn Frauen auf die Listen kommen, wenn sie dann wirklich sehr stark und unabhängige Köpfe sind und ihre eigene Agenda dann auch verfolgen, auch nicht wieder aufgestellt werden. Man muss dazu sagen, die Ukraine hat nicht so ein Parteiensystem wie wir. Es gibt sehr viele Parteien, man kann auch auf lokaler Ebene schnell Parteien gründen. Und dann können Sie sich vorstellen, dass Sie sich vielleicht auch manchmal etwas die genehmen Frauen zusammensuchen, beziehungsweise die Ihnen nicht genehmen dann auch wieder rausschieben. Also darüber haben wir sehr offen diskutiert und darum wollten wir ja auch sagen, wie können sich Frauen auch über die Parteilisten hinweg verknüpfen, wie können sie lernen, Bündnisse zu schließen, um insgesamt ein größeres Empowerment zu bekommen. Weil das eine ist ja immer, was auf dem Papier steht und das andere, wie es da mit Leben gefüllt wird. Also das fanden wir sehr, sehr interessant. Prozesse auch etwas näher beleuchten zu können, zusammen mit unseren Ansprechpartnerinnen. Im nationalen Parlament hat die Ukraine auch Fortschritte gemacht. Die waren vor einigen Jahren noch um die 12% und sind mittlerweile 20% in der Rada. Sogar etwas darüber, 20,6, also in der nationalen Parlament, vergleichbar zu unserem Deutschen Bundestag, da sind sie auch im europäischen Vergleich im unteren Drittel. Ja, also der Gesamtwert der EU, der liegt im Moment bei 32%. Also da sind sie schon noch drunter, da haben sie schon noch ein Stück Weg vor sich, aber sie sind eben auch schon ein ganzes Stück gegangen und haben immerhin ein Fünftel Frauen im Parlament.
Das war ja die Reform zur Dezentralisierung, die Sie angesprochen hatten. Und in Vorbereitung habe ich mich auch damit ein bisschen beschäftigt und fand es ganz spannend, dass im Zuge dessen auch viele Bürgerhaushalte eingerichtet wurden, dass da viele Kommunen eben auch dieser Selbstbestimmung nachgehen, was wird gebraucht, wie viel wird gebraucht und das dann eben auch zur Abstimmung gegeben wird. Ich erinnere mich nur, in Brandenburg gibt es 2, 3 Kommunen, die auch einen Bürgerhaushalt haben und dann wird das immer so als der Riesenfortschritt gefeiert. In einem Land wie der Ukraine merkt man es gar nicht, da weiß man das gar nicht, dass es das auch seit vielen Jahren in viel mehr Kommunen wahrscheinlich gibt. Das fand ich ganz spannend.
Ja, wir hatten auch eine Ansprechpartnerin in Kramatorsk, die da auch berät, im Zuge dieser Bürgerhaushalte. Aber es ist eben tatsächlich nur ein kleiner Teil des kommunalen Budgets, was dann entsprechend mitbestimmt werden kann. Aber dennoch, das sind alles wichtige erste Schritte, die da gegangen werden. Und sie erzählte auch das Thema Gender Mainstreaming war teilweise angepackt. Das ist sicherlich auch Einfluss von der UN oder von der EU, gar keine Frage. Ne? Aber es wird eben auch aufgegriffen und angenommen. Ja.
Umso furchtbarer, dass dieses Land jetzt eben gerade in dieser Situation sich befindet. Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie am 24. Februar morgens Nachrichten gehört oder gelesen haben?
Ja, die erste Nachricht bekam ich tatsächlich von einer Kollegin, die mir eine SMS geschickt hat, weil ich bin nicht so eine absolut immer Nachrichtenschauende. Und wir hatten noch am 23. nämlich eine Zoom-Konferenz mit unseren Partnerinnen, die zwar schon auch damit rechneten, dass im Donbass einiges passieren wird, nachdem eben, na, natürlich die ganzen Wochen vorher war es natürlich auch schon sehr, sehr angespannt, aber keine hatte gesagt, dass sie mit einem derartig massiven Angriff rechnet. Und ich weiß noch, wie uns auch eine Partnerin so ein Handyfoto gezeigt hat. Ach, in Charkiw haben wir den ersten Frühlingstag. Und es ist ganz ruhig draußen. Ja, und am 24. ich war irgendwie, wie soll ich ausdrücken, wirklich geschockt, betäubt. Ich konnte es alles gar nicht fassen. Und dann bin ich irgendwie in so einen wilden Aktionismus verfallen, habe irgendwie rumtelefoniert und also. Es ist einfach unfassbar schrecklich, wenn Sie am Tag vorher noch mit den Frauen eine Zoom-Konferenz haben und Sie hören die Vögel in Charkiw singen und dann kommen diese Nachrichten. Und ich habe dann nur SMS verschickt, wie verrückt. Und wir haben dann auch, Gott sei Dank, ich glaube schon so 4, 5, 6 Tage später uns auch mailen können. Und es war ja auch so, die Konrad-Adenauer-Stiftung, das Büro der Ostukraine, die Brigitta Triel, unsere sehr geschätzte, tolle Partnerin, war ja vorher schon aufgefordert worden. Sie erinnern sich, das Auswärtige Amt hatte ja schon dringend geraten, die Ostukraine zu verlassen oder die Ukraine insgesamt. Und Brigitta hat dann schon von Deutschland aus sehr viel koordiniert und war auch in Kontakt mit ihren Kolleginnen und so weiter und so fort. Ja. Und ja, aber es wird Ihnen nicht anders gehen. Die Nachrichten werden ja immer furchtbarer und gruseliger. Und also ich mache natürlich auch meine Arbeit in der ERF und alles, was ansteht, aber es beschäftigt mich schon sehr, sehr. Also wenn man das so ja erst vor kurzem erlebt hat und in Kontakt ist, ist einfach sehr nah.
Ja, das ist leider wirklich sehr, sehr nah. Also ich glaube, wir haben alle mindestens mal entfernte Bekannte oder Freunde, die wiederum Familie in der Ukraine oder in Russland haben, die jetzt auch nicht wissen, was sie tun sollen. Und dieses Gefühl, ob dieser Nachricht so paralysiert zu sein, das habe ich auf jeden Fall auch so empfunden und das ging wahrscheinlich ganz vielen so. Und auch dieses Gefühl, dass danach so ein Aktionismus einsetzt, was man jetzt tun kann, tun sollte, aber gleichzeitig man gar nicht weiß, was denn jetzt richtig ist und gebraucht wird, ne?
Ja, da haben wir jetzt aber Gott sei Dank, also nach diesen ersten, sage ich mal, so 2 Wochen, 2 bis 3 Wochen, doch wenigstens ein bisschen etwas machen können. Wir haben eben, um auch nochmal die Öffentlichkeit hier zu informieren, aber vor allen Dingen auch, um unseren Projektpartnerinnen ein Gefühl zu geben, dass wir weiterhin für sie da sind, in Kontakt sind, sie sehen und hören. Und es wurde auch sehr von ihnen begrüßt, ja, weil das tut einfach dann doch gut, ja, wenn die Menschen sich bemerkbar machen und sagen, wir wollen euch unterstützen. Haben wir jetzt regelmäßig Konferenzen, haben dazu auch Zoom-Konferenzen, haben dazu auch eingeladen, auch mit ukrainisch-deutscher Übersetzung, auch eine ganz, ganz tolle Übersetzerin übrigens, die da auch mit Herzblut bei der Sache ist, und informieren auf diese Art und Weise und haben eben auch einen Spendenaufruf gemacht. Die Lilia, die eben in Kramatorsk und Slowjansk tätig war mit ihrer Frauenorganisation, ist es jetzt eben in Lviv, habe ich ja, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt hatte, 2 sind jetzt eben in der Westukraine, glaube ich, hatte ich schon gesagt, 1 ist in Dnipro und die Deutsch-Ukrainerin ist nach Deutschland gekommen und arbeitet jetzt an der rumänischen Grenze. Und wir haben eben jetzt auch doch ganz ordentlich Spenden sammeln können, weil Smarta leistet eben auch humanitäre Hilfe vor Ort, sowohl für die vielen Flüchtlinge, die eben in Lviv sind, aber sie versuchen eben auch Transporte, so gut es geht, in die Ostukraine zu bringen. Und in Dnipro ist es so, dass die Universität jetzt eben ausgestattet ist, als ein Auffanglager für, Auffanglager, um Gottes Willen, das ist das falsche Wort, aber ein Aufnahmeort, ein Zufluchtsort für die Menschen, die eben noch aus den umkämpften Gebieten sich ins bisher ruhige Dnipro geflüchtet haben.
Und Smarta ist eine Frauenorganisation aus der Ukraine.
Ja, das ist eine Frauenorganisation, die eben in der Ostukraine gegründet ist, auch ja, sich eben mit den verschiedensten Fragen, die wir vorhin angesprochen haben, beschäftigt. Übrigens auch sehr mit dem Thema Frauen in der Armee. Das war auch so ein Schwerpunkt, auch dort ihre Rechte, ihre Bezahlung, ihre Anerkennung zu verbessern. Auch die Umsetzung der UN-Resolution für Zivilschutz, also Frieden und Sicherheit und der Beteiligung von Frauen und für Frauen war ein Thema für sie. Und ja, die Frauen von Smarta haben sich da offenbar in Lviv gleich wieder zusammengefunden. Unsere Projektpartnerinnen gehen natürlich auch unterschiedlich mit um. Ja? Also manche sind wirklich sehr stark und sehr eben gleich wieder aktiv. Bei anderen merkt man schon, wie die Situation sie auch wahnsinnig belastet. Gerade eine, die ist selber Professorin, Soziologin und auch sehr, sehr beschlagen in Gender Studies und Ähnlichem, die ist schon sehr, sehr mitgenommen. Ich hatte ihr auch angeboten, natürlich kannst du jederzeit zu mir nach Berlin kommen. Es ist aber so, dass eben sie eine alte Mutter hat, die die Flucht gar nicht mehr packen würde. Und ach, das sind all diese, ja, wie Sie sagen, wir alle erleben jetzt solche Geschichten und Man kann immer wieder nur sagen, wenn etwas ist, dann meine Wohnung steht immer für euch offen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand wie Sie auch sofort vielleicht eine Hospitation machen kann, zum Beispiel bei UN Women oder anderen Organisationen. Da sind wir ja auch als ERF gut vernetzt und da würde ich natürlich auch alles in Bewegung setzen, damit sie hier eine vernünftige Arbeit findet. Auch das ist ein wichtiges Thema. Viele der geflüchteten Frauen gehen, glaube ich, im Moment davon aus, dass sie relativ bald wieder zurück können. Ist vielleicht auch sehr verständlich aus ihrer Situation heraus. Ob es so sein wird, wissen wir nicht. Wir hoffen es natürlich. Aber wenn sie länger bleiben sollten, ist es eben auch ganz wichtig, die ukrainischen Frauen mit ihrer Qualifikation zu sehen, mit ihrem Potenzial. Und sie bitte auch nicht jetzt irgendwie als Hilfskräfte für Pflege oder sonst was nur zu nutzen. Also das stört mich ehrlich gesagt auch ziemlich, diese Diskussion. Das ist so eine Instrumentalisierung in Anführungsstrichen, die ich nicht gut finde. Also wir sollten schon wirklich gucken, wenn, dass sie dann auch ihren Qualifikationen gemäß hier arbeiten können und schnell arbeiten können und auf eigenen Füßen stehen.
Das ist ja auch eine der Perspektiven, die den Frauen und den Menschen gegeben werden muss, ne? Also wenn sie doch noch weiter hier bleiben müssen aufgrund der Situation, dass dann eben auch ihre akademischen Abschlüsse anerkannt werden. Das ist ja ein Problem, was nicht erst seit gestern oder seit Februar existiert, dass wahnsinnig viele Fachkräfte hier in Deutschland sind, die aber nicht in ihren eigentlichen Berufen mit ihren eigentlichen Qualifikationen arbeiten können. Genau, und eine andere Perspektive ist, und die hatte sich ja auch Anna Dovgopol sehr gewünscht, die übrigens auch davon ausgeht oder sich wünscht, so schnell wie möglich, sobald sich die Situation beruhigt hat, wieder zurückkehren zu können, dass dann eben diese Projekte von internationalen Organisationen weitergehen. Dass die humanitären Hilfen, die jetzt über die Projekte stattfindet, dass die zwar weiter existieren, aber dass die eigentliche Arbeit auch weitergeht, der Projekte und der Organisation. Haben Sie da schon auch Vorbereitungen getroffen? Haben Sie schon eine Ahnung, wie Sie weitermachen werden mit dem Projekt?
Also wir wollen sehr gern weitermachen. Das hängt natürlich auch davon ab, was die Konrad-Adenauer-Stiftung, die ja das Projekt finanziert, an Vorschlägen hat. Aber wir sind auf jeden Fall im Gespräch, sozusagen in zwei Stufen zu denken. Wir würden, also diese humanitäre Hilfe macht ja sozusagen die ERF einfach ehrenamtlich. Ja, das ist ja gar keine Frage. Aber wir sind am Überlegen, ob wir etwas systematischer vielleicht auch mal versuchen, Frauen, die sich für die Ukraine einsetzen, in Organisationen tätig sind, Multiplikatorinnen sind etc., besser zu vernetzen und vielleicht auch mal gemeinsame Veranstaltungen zu machen. Ein großes Thema ist ja auch, die Frauenbewegung kommt ja vielfach aus der Friedensbewegung. Viele tun sich sehr schwer damit, also zum Beispiel die Forderung nach militärischer Unterstützung auch mitzutragen. Ich persönlich sehe das anders, aber ich glaube, da ist viel zu tun, auch wirklich nochmal sich diese Weltlage, wie sie ist, jetzt anzusehen, auch als Feministin, und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Das ist so das eine. Also tatsächlich mehr eine politische, informative Arbeit, weil ich denke, die humanitäre Arbeit, es ist toll, dass sich da auch die deutsche Bevölkerung so engagiert. Und da gibt es viele, viele große Organisationen, große und kleine, die das machen. Aber wir würden da gerne noch mal so ein bisschen einen anderen Akzent setzen. Das ist die eine Sache. Und wenn es einen, ja, hoffentlich absehbarer Zeit einen Waffenstillstand gibt, wie auch immer, vielleicht auch geartet, natürlich würden wir liebend gern weitermachen und das, was wir uns vorgenommen hatten, ja, auch nochmal den Austausch zu befördern. Wie organisieren sich Frauen in den Parteien hier in Deutschland? Wie schaffen sie es, Themen zu setzen, Positionen zu erringen, Diskussionen voranzubringen? Also dass man eben nicht nur Zählkandidatin ist, sondern wirklich auch Power hat. Das fände ich natürlich total wichtig und spannend. Und natürlich auch immer auch wieder den Kontakt deutscher Politikerinnen in die Ukraine zu befördern. Und also da, also Frau Mellis, also da gibt es an Ideen und an Wünschen fehlt es uns da überhaupt nicht. Aber es erscheint mir im Moment fast ein bisschen, ich erlaube es mir fast innerlich nicht, das zu denken, weil, ja, weil eben die Nachrichten im Moment so schrecklich sind. Und dann wird doch sehr stark auch erstmal der materielle Wiederaufbau im Vordergrund stehen, ja.
In diesem Sinne, was wünschen Sie sich denn ganz persönlich jetzt für die Ukraine, für die ukrainische Gesellschaft, für die Zivilgesellschaft, für das Projekt perspektivisch? Das sind jetzt vier ganz große Teile.
Ja, es sind große Fragen. Nein, aber ich kann die schon auch sehr gerne beantworten. Also erstmal wünsche ich mir, dass so schnell als möglich dieser Krieg aufhört und dass ein Waffenstillstand geschlossen wird, der aber von der Ukraine akzeptiert werden kann. Ich merke so ein bisschen auch immer wieder mal in Gesprächen, ja Mensch, dann kapituliert doch so ungefähr. Und das wird aber in der Ukraine überhaupt nicht so akzeptiert, ja. Und die würden, selbst wenn sie jetzt diesen Krieg verlieren würden und komplett besetzt werden würden, wahrscheinlich als Partisanen und Partisaninnen weiterkämpfen, ja. Also insofern auch ein Bewusstsein dafür, auf die ukrainische Führung und Bevölkerung auch wirklich zu hören, wenn es zu einem Waffenstillstand oder ein, wie immer, jetzt Selenskyj deutet ja auch territoriale Kompromisse an, sage ich mal, dass wir da stark an ihrer Seite stehen. Und ich hoffe, dass wir auch in Deutschland da durchhalten, auch die nächsten Wochen, weil es ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, dass die Aufmerksamkeit irgendwann begrenzt ist und die Menschen diese Nachrichten einfach nicht mehr hören können und wollen vielleicht auch. Und also das wünsche ich mir auch ganz arg, dass wir da mit unserer Aufmerksamkeit dabei bleiben. Und ja, ich meine, das ist so schrecklich. Im Sommer war Afghanistan, auch das dürfen wir echt nicht vergessen. Ja, also ich hatte vor kurzem auch nochmal eine Anfrage für geflüchtete Menschen aus Afghanistan. Also das sehe ich tatsächlich als ein Problem an, wenn es noch lange gehen sollte. Ja, und das Dritte ist, dass sie hoffentlich daran anknüpfen können, was sie schon erreicht hatten, ja, und möglichst wenig Verluste haben, ja.
Das war auch der große Wunsch von der Gesprächspartnerin letzte Woche, von Anna Dovgopol, einfach weitermachen zu können tatsächlich und nicht von null wieder starten zu müssen. Und ihr Schlusssatz war auch, wenn wir jetzt nicht weiterarbeiten oder wenn ich jetzt nicht weiterarbeite, dann verliere ich mich. Mhm. Also mental und alles, wofür ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, zusammen mit Partnerinnen, Partnern. Wenn ich nicht weiterarbeiten kann, dann habe ich ein Riesenproblem.
Nee, das hoffen wir, dass viele ja auch jetzt hier in Deutschland so denken und das mit unterstützen. Und deswegen auch vielen Dank, dass Sie diesen Podcast machen mit diesem Schwerpunkt. Und ja, herzlichen Dank auch für Ihr Engagement dafür.
Sehr, sehr gerne. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, liebe Frau Lukuschat, für dieses Gespräch. Es war mir eine große Freude. Ich denke, wir konnten hier an einem klaren Beispiel nochmal aufzeigen, wie die Situation in der Zivilgesellschaft in der Ukraine aussieht, wie sie sich entwickelt hat und welche Perspektiven es auch gibt. Ich danke Ihnen.
Dankeschön.
Das Gespräch mit Frau Dr. Helga Lukuschat wurde am 7. April 2022 aufgezeichnet.